Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
Heute Morgen, 8 Uhr, mit Daniel Knoll.
Guten Morgen. Das Verlustergebnis der UBS, die größte Schweizer Bank, hat das letzte Jahr mit einem Minus von 4,4 Milliarden Franken abgeschlossen. Das Glanzergebnis der Roche, der Basler Pharmakonzern, hat im vergangenen Jahr den Reingewinn gegenüber dem Vorjahr um ein Viertel erhöht. Und das Debakel des Rudy Giuliani, der frühere New Yorker Bürgermeister, hat bei den Vorwahlen im US-Bundesstaat Florida in den republikanischen Wahlkampf eingegriffen und verloren. Dass der Abschluss der UBS kein glanzvoller werden würde, war klar. Im Zuge der US-Immobilien und der daraus folgenden weltweiten Finanzkrise hatte die größte Schweizer Bank vorsorglich Milliardenbeträge abgeschrieben. Und heute Morgen hat die UBS also die Zahlen fürs gesamte letzte Jahr bekannt gegeben. Unter dem Strich resultiert ein Verlust in der Höhe von 4,4 Milliarden Franken. Allein im letzten Quartal des abgelaufenen Jahres hat die UBS demnach 12,5 Milliarden Franken verloren. Thomas Rüst von der DRS Wirtschaftsredaktion, wie sind diese Zahlen zu werten?
Der Verlust ist mit 4,4 Milliarden Franken unerwartet hoch ausgefallen. Die Analystinnen und Analysten der Banken hatten damit gerechnet, dass die UBS zwar keinen Gewinn ausweisen würde, allenfalls einen kleinen Verlust melden müsste, aber die 4,4 Milliarden Gesamtverlust sind in ihrer Höhe nun doch überraschend.
Wo liegen die Gründe für diese Überraschung?
Die Gründe liegen bei der Investmentbank und dort im Bereich Anleihensgeschäft, wo sich die Krise im amerikanischen Hypothekaranleihengeschäft mit 13,7 Milliarden Franken Abschreibungen niederschlägt. Interessant ist nun, dass die UBS in ihrer Medienmitteilung von heute Morgen auch 2,3 Milliarden Franken Verlust auf anderen Beständen meldet. Analysten, mit denen ich gerade gesprochen habe, gehen davon aus, dass möglicherweise auch Hypothekarschuldner zahlungsunfähig geworden sind, die eine gute Bonität haben, die also als zahlungsfähig eingestuft wurden und möglicherweise von der Krise auch betroffen sind.
Und wie geht es nun weiter?
Die UBS wird Mitte Februar die vollständigen Zahlen vorlegen. Dann wird man sehen, wie es um das Vermögensverwaltungsgeschäft bestellt ist, der bisherige gesunde Pfeiler der Bank. Aus den Zahlen von heute Morgen kann man schließen, dass es mindestens dort keine Probleme gibt. Aber das ist ein noch unvollständiges Bild. Ende Februar dann ist die außerordentliche Generalversammlung angesetzt. Dort wird es um die umstrittene Kapitalerhöhung gehen, mittels der 13 Milliarden Franken eingeschossen werden sollen.
Der Milliardenverlust für die Schweizer Grossbank UBS, das waren die Informationen von Wirtschaftsredaktor Thomas Rüst. Und jetzt zu ganz anderen Zahlen. Auch der Basler Pharmakonzern Roche hat heute früh nämlich seinen Jahresabschluss 2007 bekannt gegeben. Gestern wurden an der Schweizer Börse noch sehr hohe Erwartungen geäußert. Man rechnete mit einem sehr guten Roche-Ergebnis. Jetzt sind diese Zahlen also bekannt und sie sind in der Tat ausgezeichnet. Der Umsatz ist um über 10% auf 46 Milliarden Franken gewachsen. Noch stärker, nämlich um 25%, stieg der Reingewinn. Er beträgt fast 11,5 Milliarden Franken. Rainer Bohrer.
Roche-Konzernchef Franz Humer zeigte sich sehr zufrieden mit dem letzten Jahr. Es sei hervorragend gelaufen, sein Unternehmen sei doppelt so schnell wie der Weltmarkt gewachsen und der Gewinn liegt ebenfalls auf Rekordhöhe. Roche profitiert vor allem von seiner breiten Palette von Krebsmedikamenten, die alle noch relativ neu auf dem Markt sind, deshalb noch einige Zeit unter Patentschutz stehen, nicht nachgeahmt werden dürfen und sich so ausgezeichnet verkaufen. Dieser Teil der Roche wuchs um etwa 20%. Das konnte die etwas schwächeren Verkäufe des Grippemittels Tamiflu mehr als kompensieren. Auch die zweite Division von Roche, die Diagnostika-Division, hat den Umsatz stark steigern können. 2007 hat der Pharmakonzern Roche seinen lokalen Konkurrenten Novartis erstmals beim Umsatz überflügelt. Novartis litt darunter, dass verschiedene neue Medikamente die Zulassung nicht planmäßig erreichten. Für das laufende Jahr rechnet Roche mit einem Gewinn, der mindestens so hoch liegt wie der heute präsentierte.
Nun in die USA. Dort geht der Reigen der Vorwahlen im Wahlkampf um die amerikanische Präsidentschaftskandidatur weiter und die Karawane ist im bevölkerungsreichen US-Bundesstaat Florida angekommen. Bei den Republikanern hat sich einer ganz besonders viel erhofft von dieser Vorwahl, Rudy Giuliani. Der frühere New Yorker Stadtpräsident hatte seine Kampagne ganz auf Florida ausgerichtet und landete nun abgeschlagen auf dem dritten Platz. Er erreichte nur 15% der Stimmen. Klar gewonnen hat John McCain mit 36% vor Mitt Romney mit 31%. USA-Korrespondent Peter Vögeli berichtet.
John McCains Sieg ist deshalb so wichtig, weil in Florida nur republikanisch registrierte Wähler zur Vorwahl zugelassen waren und John McCain bislang vom republikanischen Establishment wenig geliebt war. McCain betonte in seiner Siegesrede denn auch, dass er seit Jahrzehnten ein echter konservativer Republikaner und Anhänger Ronald Reagans sei.
And I am as proud today to be a Republican conservative as I was then.
Bemerkenswert war zweitens, dass McCain bei den Wählern, für die Wirtschaft das wichtigste Thema war, am meisten Stimmen erhielt, obwohl seinem härtesten Konkurrenten Mitt Romney mehr Wirtschaftskompetenz zugebilligt wird. Die Kampagne des früheren New Yorker Bürgermeisters Rudy Giuliani steht dagegen nach der herben Niederlage vor dem Ende und es gibt Gerüchte, dass er John McCains Kampagne unterstützen werde, was für dessen Wahlkampf in New York und New Jersey am sogenannten Super Tuesday wichtig werden könnte. Auf demokratischer Seite gewann Hillary Clinton mit 50% klar vor Barack Obama mit 33%. Die Wahl war allerdings von vornherein bedeutungslos, weil Florida keine Delegierten an den Parteitagen senden darf, da es die Vorwahl gegen den Willen der Demokratischen Partei vorgezogen hat. Hillary Clinton will sich dennoch dafür einsetzen, Floridas Delegierte an den Demokratischen Parteitag zuzulassen.
Bleiben wir gleich in den USA. Präsident Bushs milliardenschweres Konjunkturprogramm hat dort nämlich eine erste Hürde im Parlament genommen. Die Meldungen hat Fritz Schneider.
Das Repräsentantenhaus hat das Konjunkturprogramm mit großer Mehrheit gebilligt. Es geht um 146 Milliarden Dollar, mit denen die angeschlagene US-Wirtschaft angekurbelt werden soll. Vorgesehen sind Steuererleichterungen von 600 bis 1200 Dollar für Privatpersonen sowie Investitionsanreize für Unternehmen. Der Entwurf geht nun an den Senat. Dort liegt jedoch ein abweichender Plan vor, der Ältere und Bedürftige stärker entlasten würde. In Italien ist eine Woche nach dem Sturz der Regierung Prodi kein Ende der politischen Krise in Sicht. Nach Gesprächen mit den Chefs der stärksten Parteien sagte Staatschef Napolitano, er brauche mehr Zeit für seinen Entscheid. Napolitano tendiert dazu, eine Übergangsregierung zu ernennen, welche eine Wahlreform durchführt. Unterstützt wird er von Roms Bürgermeister Veltroni, dem Chef der Demokratischen Partei. Oppositionsführer Berlusconi hingegen verlangt sofortige Neuwahlen. Auch dessen Bündnispartner Fini von der Alleanza Nazionale sowie Bossi von der Lega Nord sind strikt gegen eine Übergangsregierung. Die EU und die Schweiz haben sich auf die Bedingungen geeinigt, unter welchen die Personenfreizügigkeit auf Rumänien und Bulgarien ausgedehnt werden soll. Nach Inkrafttreten des Abkommens wird die Zahl der Arbeitnehmenden mit Kontingenten beschränkt, und zwar während 7 Jahren. Danach kann die Schweiz noch weitere 3 Jahre lang Schutzklauseln geltend machen. Diese Regelung müssen die EU-Kommission und der Bundesrat noch zustimmen.
Es ist 8.08 Uhr, Sie hören die Sendung heute Morgen. Die SVP will mehr Macht und Einfluss im wichtigen schweizerischen Gewerbeverband. Der SGV ist aber bis heute fest in freisinniger Hand. Und so hat die SVP damit gedroht, sie werde einen eigenen Gewerbeverband gründen, wenn im SGV nicht die Führung umbesetzt und die Verbandskultur geändert werde. Jetzt hat eine Aussprache stattgefunden zwischen der SVP und den Gewerbeverbandsoberen. Und wie es danach nun aussieht, muss die SVP keinen eigenen Gewerbeverband gründen. Pascal Krauthammer.
Die Drohkulisse, welche die SVP aufgebaut hat, hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Der Schweizerische Gewerbeverband will nun die Forderung der SVP nach mehr Einfluss an der Verbandsspitze prüfen. Gewerbeverbandspräsident Eddie Engelberger.
Der Vorstand besteht jetzt aus 11 Mitgliedern. Wir haben die Möglichkeit, den Vorstand auf 14 Mitglieder zu erhöhen. So gibt es Freiraum, dass wir doch diesen Vorstand neu zusammensetzen können. Damit gibt es auch Freiraum für alle anderen, die in diesen Vorstand einziehen möchten.
Will heißen, es besteht die Möglichkeit, dass bis zu 3 zusätzliche SVP-Exponenten dem Vorstand beitreten könnten. FDP-Nationalrat Engelberger könnte sich sogar vorstellen, dass in 2 Jahren nach seinem Rücktritt die SVP den Gewerbeverband präsidiert.
Ich denke, dass da ein Wechsel stattfinden muss. Jetzt hat die FDP dieses Präsidium inne gehabt und ich denke, es könnte eine logische Folge sein, dass sicher zu einer anderen Partei geht und dann steht sicher die SVP im Vordergrund.
Die SVP-Vertreter wollen das Angebot des Gewerbeverbandes nun prüfen. Ein weiteres Spitzentreffen ist für den 6. März geplant.
Zum Sport. In der Eishockey-Nationalliga A sind am Abend 5 Spiele ausgetragen worden. Mit diesen Resultaten, Fritz Schneider.
Zug schlug Lugano 3:2 nach Verlängerung. Ambrì Piotta gewann gegen den SC Bern 4:3 ebenfalls nach Verlängerung. Davos schlug Kloten 3:2, Langnau verlor gegen Rapperswil-Jona 5:6 und Basel unterlag Genf-Servette 3:5. Die Börsendaten von Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.480 Punkten, ein Plus von 0,8%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 13.345 Punkten, minus 1%. Der Dollar wird zu 1.0921 gehandelt, der Euro zu 1.6139 bzw. zu 1.4778.
Der Blick aufs Wetter heute. Es ist meist bewölkt mit etwas Regen. Die Temperatur erreicht im Norden rund 7, im Süden 10 Grad. Das war heute Morgen am Mittwoch. Redaktion Veronika Mayer, am Mikrofon Daniel Knoll. Nachrichten und die Hintergrundinformationen dazu gibt's bei uns 24 Stunden täglich. Zu hören auf DRS4 News und zu finden im Internet unter drs.ch.